Heute kommt der dritte Teil der Predigtreihe Anvertrautes Vermögen. Und wer diese Predigten verpasst hat oder sie nochmal nachhören will, www.christusgemeinde-nahleut.de oder auf unserem Spotify-Kanal. Nach der letzten Predigt ist etwas passiert, was mich jedes Mal, wenn es mal passiert, total freut. Ich bin beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst von einem Mann aus der Gemeinde angesprochen worden, weil er eine inhaltliche Frage zur Predigt hatte. Und zwar war es in dem Fall: Wie kann denn dieses Verändern des Denkens genau aussehen, von dem Paulus gesprochen hat? Und ich fand diese Frage total spannend und wertvoll. Und darum wird es darum heute gehen. Wie geschieht denn diese Erneuerung des Sinnes? Und ich möchte euch dabei in den Epheserbrief mit hineinnehmen, in dem Paulus davon ganz viel geschrieben hat. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie mal bitte auf. Epheser Kapitel 4, Abvers 14. Übrigens werden heute ganz viele Bibelstellen kommen, also haltet die Bibel gern parat. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was er Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus, der betet hier für die Epheser. Und wofür betet er genau? Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist das Ziel seines Gebetes. Was ist damit gemeint, mit der ganzen Gottesfülle? Der Begriff Gottesfülle, der zieht sich durch den gesamten Epheserbrief. Und Paulus wird später im Kapitel 4 einen Gegensatz aufzeigen zwischen Menschen, die mit der Gottesfülle leben und Menschen, die ohne die Gottesfülle leben. Es gibt einen fundamentalen Unterschied, sagt Paulus. Und dieser Unterschied betrifft auch die Frage, die mir letztens mal nach dem Gottesdienst gestellt worden ist. Wie kann diese Veränderung des Denkens ablaufen? Wie kann ich ein Leben leben, das Gott ehrt? Wie kann ich mit dem Vermögen, das Gott mir anvertraut hat, gut umgehen? Und darum hat das Gebet von Paulus direkt etwas mit dem Leben der Gläubigen in Ephesus zu tun. Wie können sie in einer Stadt leben, die so gar nichts mit Jesus Wertmaßstäben zu tun hat? Wie können sie da ihren Glauben leben? Ganz praktisch im Alltag, in ihren alltäglichen Begegnungen und Beziehungen, auf der Arbeit, im Beruf und in der Familie und in der Gemeinde. Wie können sie die Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, gut leben? Und die Antwort dieser Frage, die auch uns betrifft, hängt ganz stark mit dieser Gottesfülle zusammen. Aber bevor wir dazu kommen, was diese Gottesfülle ist, möchte ich ein kurzes Vorwort noch dazu sagen. Schaut euch das Gebet von Paulus an. Paulus bittet da Gott, den Vater, den Ephesern, all das zu schenken, was sie für diese Gottesfülle brauchen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wie gesagt, es wird gleich noch sehr praktisch werden, aber all das, was gleich noch kommt, hat seinen Ursprung in einem Geschenk, welches wir von Gott bekommen. Wir aus uns heraus werden nichts tun können für diese Gottesfülle. Es ist alles geschenkt. Dem aber, schreibt Paulus, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Erkenntnis der Kraft, die in uns wirkt, dem sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ohne Gottes Kraft, ohne sein Eingreifen, ohne seine Gnade, ohne all das, was er uns schenkt, wird es nicht funktionieren. Und jetzt lass uns mal anschauen, was diese Gottesfülle ist, was Gott uns da überhaupt schenkt. Und der Begriff, der taucht bei Paulus an ganz vielen Stellen auf, so auch in Kolosser 1, 15 bis 20. Da schreibt Paulus über Jesus: Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Er ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, Jesus, alle Fülle wohnen sollte und durch ihn er alles mit sich versöhne, es sei auf der Erde oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Jesus, der ist so viel mehr wie ein Mensch. Gott wohnt in all seiner Fülle in ihm. Das heißt, Gottes Wesen, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Wahrheit und Gottes Macht, all das ist in Jesus. In Christus ist die ganze Gottheit leibhaftig, drückt es Paulus mal aus, in Kolosser 2,9. In Christus ist die ganze Gottheit leibhaftig. Und das ist Jesus. Der, von dem wir sagen, dass er unser Freund ist und unser Bruder. Ja, das ist er. Aber er ist auch der heilige und mächtige Gott. Gott wohnt mit all seiner Fülle, mit all seinem Wesen, mit all seiner Macht, mit all seiner Heiligkeit in Jesus. Und nun baut Paulus im Epheserbrief einen ganz spannenden Gedanken auf. Er fängt mit Jesus an und erklärt nochmal, Jesus, die gesamte Fülle der Gottheit ist in ihm. Dann geht Paulus zur Gemeinde über und schreibt in Epheser 1,23, und alles hat er, Gott, unter seine Jesu Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und versteht ihr diese unfassbare Tragweite? Weil Jesus so eng mit seiner Gemeinde verbunden ist, weil sie sein Leib ist, weil Jesus in seiner Gemeinde ist, ist auch in ihr, der Gemeinde, die Fülle Gottes. Nicht wegen der Gemeinde an sich, sondern weil Jesus in ihr ist. Er ist die Quelle der Fülle Gottes. Und im Kapitel 4 des Epheserbriefes baut Paulus diesen Gedanken weiter aus und erklärt, dass es ein Wachstumsprozess ist, bis diese Fülle Gottes, die in Jesus schon da ist, immer mehr zur Wirkung kommt. Und er schreibt dazu in Epheser 4, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Wir als Gemeinde, als Christusgemeinde, aber auch als weltweite Gemeinde, sind in einem Prozess. Noch sind wir nicht in diesem vollen Maß der Fülle Christi. Da fehlt noch viel. Aber wir sind auf einem Weg. Und wie dieser Prozess aussieht und was wir als Gemeinde dafür tun können, darüber habe ich erst vor kurzem hier in der Gemeinde gepredigt. Wer es nachhören will, sucht mal auf der Webseite die Predigt vom 23.02. mit dem Titel Weidet die Herde. Heute will ich noch eine Ebene tiefer gehen. Paulus sagt ja, weil Christus in der Gemeinde ist, ist auch in der Gemeinde die Fülle Gottes. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, Christus, der wohnt ja nicht nur in der Gemeinde, sondern er wohnt ja auch in euch, in eurem Herzen. Und damit ist die Gottesfülle auch in euch. Und darum nochmal der Text vom Anfang. Paulus betet für die Epheser. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was er Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden. Durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus, der betet zu Gott, dass wir stark werden am inwendigen Menschen. Ein Herz haben, in dem Jesus wohnt. Erkennen können, was die Breite, Tiefe und die Höhe ist. Und erkennen können, was die Liebe Christi ist. Das klingt jetzt nach unterschiedlichsten Punkten, aber letztlich sind es nur Aspekte einer einzelnen Bitte. Paulus bittet darum, dass Jesus im Herzen der Epheser wohnt und sie dadurch erkennen können, wie sehr Jesus sie liebt, wie er ist und sie dieses Erkennen verändert. Und Erkennen ist in dem Kontext mehr als nur so Wissen. Erkennen ist im damaligen Denken so ein ganzheitlicher Prozess. Wir kennen so ein bisschen von Formulierungen wie Abraham erkannte Sarah. Die tiefste Beziehung zwischen Mann und Frau, eine Beziehung, die prägt und verändert und noch viel wichtiger und tiefer und entscheidender. Ist die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde und zwischen Jesus und dir. Und auf bestimmte Art ist deshalb der Begriff Gottesfülle auch so ein Beziehungsbegriff. Die Gottesfülle bezeichnet die ganze Fülle des göttlichen Wesens, die Gegenwart und die Wirksamkeit Gottes, die in Jesus wohnt und an der wir in der Gemeinschaft mit Jesus Anteil haben dürfen. Etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Paulus betet darum, dass diese Gottesfülle in der Gemeinde, aber auch im Leben des einzelnen Christen Gestalt annimmt und wir dabei durch Jesus immer mehr wieder in diese Ebenbildlichkeit reinkommen, zu der wir eigentlich geschaffen worden sind, die erste Predigt der Themenreihe. Wichtig ist, und das habe ich auch in der letzten Predigt schon gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir so kleine Christusse werden. Es bedeutet nicht, dass der Mensch göttlich wird, sondern dass wir durch die Gemeinschaft mit Jesus Anteil bekommen an Gottes Liebe, an Gottes Kraft, an Gottes Heiligkeit und seiner Erkenntnis. Ziel ist, dass die Gemeinde und jeder Einzelne in eine Reife kommen, Verantwortung gut leben zu können. Die Gottesfülle im persönlichen Leben. Lass uns meinem Bibeltext weitergehen, denn jetzt baut Paulus diesen Gegensatz auf, von dem ich vorher sprach. Erstmal ein Leben ohne die Gottesfülle. Die Verse Epheser 4, 17 bis 19. Da schreibt er, so sage ich nun und bezeuge es in dem Herrn, dass ihr nicht mal leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Die Beziehung zu Gott ist kaputt. Und diese kaputte Beziehung führt darum zu einem Handeln, das nicht gut ist. Und darum würden auch sämtliche moralische Appelle ab irgendeinem Punkt nichts mehr bringen. Denn sie würden nur an die Symptome gehen, kurzfristig, aber nicht an die Ursache. Ohne Jesus leben wir ein Leben vorbei. Und dann beschreibt Paulus in den Versen 20 bis 24 ein Leben mit der Gottesfülle. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen worden, wie es die Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der durch die trügerischen Begierden zugrunde sich richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt ab den alten Menschen, zieht den neuen Menschen an. Erneuert euch aber in eurem Sinn und Geist. Auch das ist ein Prozess. Ein fortlaufender Vorgang, ein Vorgang, der in diesem Leben nicht abgeschlossen sein wird, nicht fertig sein wird, der aber seine Grundlage und seine Kraft in dem hat, der in uns wohnt. Jesus, die Fülle Gottes. Was für eine Macht und was für eine Kraft. Und wie kann das jetzt gehen, sich immer mehr prägen zu lassen? Wie kann diese Veränderungen konkret geschehen, so ganz praktisch. Und Paulus gibt in den folgenden Abschnitten im Epheserbrief ganz viele praktische Beispiele, wie unser Denken verändert werden kann. Und das ist dann keine vollständige Auflistung, sondern Beispiele, die uns Orientierung geben können. Es geht dabei um so eine Art Spirale. Wir erkennen was von Gott, setzen das um, erkennen dadurch noch mehr, setzen das um, erkennen noch mehr und so weiter und so fort. Und im Kolosserbrief drückt Paulus diese Spirale so aus. Darum lassen wir aber auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. In aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr dem Herrn würdig lebt. Ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst dadurch in der Erkenntnis Gottes. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Erkennen, umsetzen und immer so weiter. Und während Paulus ja manchmal sehr kompliziert schreibt, wie jetzt hier, sagt auch Petrus über ihn, so wird er in den Beispielen, die jetzt kommen, sehr konkret und sehr leicht zu verstehen. Und in der Vorbereitung dachte ich mir dann, warum soll ich jetzt das Rad groß neu erfinden oder nur mit anderen Worten das ausdrücken, was Paulus so prägnant und vor allen Dingen geistgeleitet geschrieben hat? Darum werden wir jetzt ganz viel Bibeltext lesen. Von dem, was damals Paulus der Gemeinde in Ephesus schrieb. Es wird ein längerer Abschnitt werden. Und lasst den Text einfach mal auf euch wirken. Im Gebet, dass Gott euch vielleicht ganz persönlich etwas aufzeigt. Bei mir hat das in der Vorbereitung getan. Und achtet mal auf so einen zweiten Punkt noch beim Lesen. Paulus verbindet das Leben des Einzelnen immer wieder mit dem Leben der Gemeinde. Ohne die Gemeinschaft wird es schwer, Jesus nachzufolgen. Epheser 4, Abvers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So folgt nun Gottes Beispiel als seine geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zum lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und von jeder Unreinheit oder Habsucht, das soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Rede stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind alles Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts aber ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird Christus dich erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Gott dem Vater, Dank alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Soweit der Text für nun. Und eigentlich geht er noch viel weiter, bis zum Schluss des Epheserbriefes fast. Bringt Paulus ein Beispiel nach dem nächsten. Lest euch das gern mal daheim fertig durch. Und dann nehmt euch den Kolosserbrief ab Kapitel 3 vor. Überhaupt ist das total spannend, wie ähnlich sich Kolosser und Epheserbriefe sind. Erst erklärt Paulus, dass wir in Jesus Anteil haben an der Fülle Gottes. Und dann kommen die Beispiele, welche Auswirkungen das im Leben haben kann. Und ich weiß nicht, wie es euch beim Hören oder beim Lesen gerade ging. Oder später, wenn du es machst, daheim beim Lesen es sein wird. Vielleicht sprach oder spricht dich Gott auf einen bestimmten Punkt an. Dann schieb diesen Gedanken nicht zur Seite, sondern geh dem nach. Red mit Jesus darüber. Und such dir irgendjemanden aus der Gemeinde, dem du davon erzählen kannst. Lass für dich beten. Geh konkrete Schritte, Nimm den Impuls mit in die nächste Woche. Lass ihn nicht verpuffen. Und das immer mit diesem Background. All das ist nur möglich, weil Jesus durch seinen Heiligen Geist in dir wohnt. Wir dürfen in dieser engen Gemeinschaft mit dem leben, der die Gottesfülle ist. Wir haben durch Jesus Anteil an der ganzen Fülle des göttlichen Wesens, der Gegenwart und der Wirksamkeit Gottes, die immer mehr in uns Raum nehmen darf. Was ist das für ein Riesenvorrecht, was wir haben? Dank Jesus. Amen.